Aber Franke hat auch selber Lieder gedichtet. Und 408 ist das schöne Lied zur Jahreswende. Nachdem wir jetzt auf die Jahreswende zugehen, können wir da zwei, drei Strophen singen. Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermals blind. Gedichtet hat es Franke, als er aus Erfurt, der von Martin Luther und Reformation geprägten Stadt, in hohem Bogen herausgeflogen war. Die ganze Verachtung, die bis heute immer wieder den Pietismus trifft, hat schon diese Anfangsrepräsentanten des Pietismus getroffen. Nach einjährigem Aufenthalt als Professor in Erfurt wurde er durch das Kirchenregiment richtig rausgeworfen. Gottlob, ein Schritt zur Ewigkeit ist abermals vollendet, sozusagen. Jetzt habe ich wieder eine Stufe hinter mir. Aber wir singen es als Altjahrslied, als Lied zur Jahreswende. 408. In der Strophe 2 haben Sie dann die ganze frankische Theologie schon. Wir singen 1, 2 und 11. Und, Entschuldigung, wir 10. Denn, wenn Sie nach Halle kommen, Sie haben das schöne Blatt mit dem Hauptgebäude der frankischen Stiftungen, hier auf dem Plakat, das wir Schwester Christi verdanken, das Hauptgebäude der frankischen Stiftungen hier in diesem Giebelfeld, ist ein Adler dargestellt. Eines der großen Lieblingsworte von Franke war Jesaja 40, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie aufwahren mit Flügeln wie Adler. Und deshalb, wenn der Strophe 10 kommt, sollte der Lauf zu langsam deucht, wenn dir der Lauf zu langsam vorkommt, so eile wie ein Adler fleucht, wie ein Adler fliegt, mit Flügeln süßer Liebe. 408, 1, 2 und 10. Themas, das Sie gerade in der Klausur hatten, ein bisschen erzählen. Damit wir hineinkommen so in die Frage, wer war überhaupt dieser August Hermann Franke? Vor 3,5 Jahren wurde ich gefragt aus dem Kirchenbezirk Waiblingen, wir haben Gäste aus Indien da, könnten Sie nicht eine Führung machen, so kommt halt hauptsächlich den alten Friedhof, die würden gerne Missionarsgräber sehen. Das haben wir in Korntal im alten Friedhof genug Kraft und Dreh, man ganz bedeutende Missionarsgräber. Jetzt kommt die Delegation, vorne dran ein Bischof, demütig und doch selbstbewusst, so wie Inder sein können, ganz dunkel im Gesicht, also aus Südindien. Und ich bemühe mich, schönsten Englisch zu erklären, der Krapf, Rebmann und Lebig und Taubwagen. Aber die werden immer enttäuscht und sagen, but where is the place where Franke was born? Da du das Grab von Franke sehen, das ist in Halle. Jetzt stellt sich raus, der Wunsch der indischen Delegation war ganz klar, wir wollen das Grab von Franke besuchen. Wir kommen hier aus der Gegend von Trankebar, wo die erste protestantische Mission angefangen hat. Die Evangelischen haben ja durch Jahrhunderte vergessen gehabt, dass Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt.
Und erst August Hermann Francke hat gedacht, dann lasst uns mal in die Welt gehen. Und der erste Zipfel der Welt, wo er überhaupt hingehen konnte, war eine kleine dänische Kolonie, Krankebar, im Südosten von Indien, dort in der Gegend. Und da kam dieser lutherische Bischof von Krankebar her und wollte das Grab sozusagen des Missionspioniers Francke sehen. Aber die Waiblinger haben gedacht, ja, alle ist so weit weg, gehen wir lieber nach Kondat als auch Gräber. Das ist so ähnlich. Das ist überhaupt nicht ähnlich. Weil der Francke die Lücke entdeckt hat. Über den dänischen König konnte er in diese kleine dänische Kolonie seine Missionare Ziegenbalg und Plitschauer entsenden. Und es gab ein hochinteressantes Gespräch mit diesem Bischof. Er hat mir erzählt, das Großartige an Francke und an seinen beiden Missionaren Ziegenbalg. Vielleicht stoße ich sonst noch mal auf den Namen. Hochinteressant. Ziege wie Ziege und der Balg wie der Balg. Und sein Mitarbeiter Plitschauer, der nicht lange draußen war, Ziegenbalg war lange draußen. Der hat sofort erkannt, wir dürfen nicht Kirchen bauen in europäischem Stil. Sondern wir müssen die Kirchengebäude, wenn wir hier schon Christen gewinnen, anpassen den indischen Tempeln. Und wo müssen wir aufpassen, dass nicht die Religionsvermischung kommt? Wir dürfen keinen Altar hineinsetzen, wir dürfen auch nicht so viel gedrechselte Säulen machen. Alles, was der Ziegenbalg entdeckt hat, ein von Francke ausgesandter Missionar, ist heute nachzulesen in wunderbaren Palmblattbüchern. Die sehen aus wie Fächer aus getrockneten Palmblättern, da zusammengebunden, mit einem Eisengriffel beschrieben und mit schwarzer Erde gefüllt, das also konnte nicht gedruckt werden, bis heute noch in der Bibliothek von Halle erhalten. Und ich durfte auch dem Tamil-Christen Dr. Daniel Jejaraj begegnen, der als erster jetzt in diesen Jahren diese Palmblätter, einst von Ziegenbalg beschrieben, entziffert mit all den hochinteressanten Beobachtungen, die der erste evangelische Missionar von Halle ausgesandt durch Francke dort im indischen Kontinent gemacht hat. Was man tun kann gegen die Witwenverbrennung, was man tun kann, dass die Christen versuchen, dass die Unterschiede der Kasten aufgehoben werden in der Christengemeinde. Welche Lieder gesungen werden können, welcher Stil von Singen dem Inder angepasst ist und nicht bloß einfach durch die Missionare als europäischer Stil aufgepfropft wird. Ich wollte das bloß erzählen, damit Sie sehen, in Indien weiß man, was man August Hermann Francke verdankt, dass endlich die Befreiung für uns gekommen ist von den furchtbaren Unterschieden der Kasten, die Witwenverbrennung, dass wir die Freiheit des Glaubens bekamen, dass auch Kastenlose, die weniger wert sind als Hunde in Indien, plötzlich ihren ganzen Wert in Christus erkennen. Großartige Bedeutung von August Hermann Francke, der die ersten protestantischen Missionare ausgesandt hat, in einer Zeit, als die evangelische Christenheit steril geworden war, selbstgenügsam. Man hat sich berufen auf ein Wort von Martin Luther, das zwar bei Martin Luther gar nicht zu finden ist, aber man hat es behauptet, Martin Luther hat gesagt, Jesus hat doch zu den Aposteln gesagt, geht hin in alle Welt. Die sind doch sicher auch hingegangen, also brauchen wir es heute nicht mehr machen. Eine taub und steril gewordene Christenheit, selbstgenügsam, wieder aufgebrochen worden durch August Hermann Francke. Wir haben Aufgaben in der weiten Welt.
Jetzt haben Sie so ein wunderbares Blatt mit den Bildern. Herzlichen Dank. Rechts unten auf diesem Blatt sehen Sie, wie die frankischen Stiftungen heute vom Flugzeug aus gesehen oder vom Hubschrauber aussehen. Vorne dran das Zentralgebäude in der Giebelfront, der Adler, die auf den Herrenhaaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügen wie Adler. Und dann rechts und links die längsten Fachwerkhäuser Europas. War damals bautechnisch das Ungeheure, sind also die Baumeister gekommen, haben das gern gesehen. Sie sehen hier in dieser kleinen Nachbildung die Fachwerkhäuser, dass man mehrstockig so solche Häuser bauen kann. Das Haus für die englischen Fräulein, das Naturalienkabinett, die verschiedenen Schulsäle, die Wohnräume für die lateinische Schule, das Waisenhaus selber, das Zentralgebäude war das Waisenhaus. Das Ganze heißt die Frankischen Stiftungen. Oben auf dem Hauptgebäude, um 1700 gebaut, eine Sternwarte. Franken war ungeheuer fortschrittlich. Das Naturalienkabinett wollen wir nachher sprechen, den Botanischen Garten, den Waisenhaus, Apotheke. Ein Imperium. Und wenn man da in der Mitte entlang geht, sind heute schön Bäume gepflanzt, Brunnen da. Am Ende dieser langen Straße ist das schöne Denkmal, das Sie auf Ihrem Blatt rechts oben haben. Er vertraute Gott, von dem Bildhauer Rauch geschaffen, Franke mit zwei weißen Kindern. Also das sind die frankischen Stiftungen. Aber ich wollte eine erzählen, weil Herr Priesters nicht, wie schwierig es für uns war, mit dem Bus das Waisenhaus zu finden. Wir standen nämlich schon mit unserem Bus vor dem Waisenhaus und unsere Reiseleiterin hat immer durchs Handy gefragt, wo geht's denn zum Waisenhaus? Und wir sind immer wieder nochmal neue falsche Straßen gefahren und waren schon längst dort. Aber im Jahr 1717 kam der junge preußische König Friedrich Wilhelm I. nach Halle. Später genannt der Soldatenkönig. Wissen Sie, was vom Soldatenkönig erzählt wurde? Wenn er sich mit seinen Räten und Freunden versammelte abends, dann war das was für das Tabakskollegium. Wurde Bier getrunken, viel geraucht. Und sein Sohn war dann der Friedrich der Große, der alte Fritz. Der Soldatenkönig hat sich aus ganz Europa die langen Kerls kommen lassen. Wer über 1,90 Meter war, wurde ein Trank ins Bier reingeschüttet und er wurde betäubt, abgeschleppt und ist aufgewacht in Potsdam, damit er zur großen Garde des Soldatenkönigs gehört. War derber, aber im christlichen Glauben verankerter Mann. Und dieser Soldatenkönig kam 1717 auf einen Übungsplatz in der Nähe von Halle. So ein Truppenübungsplatz, hat seine lange Kerls besichtigt. Und dann haben seine Mitarbeiter gesagt, Euer Majestät, jetzt wird es aber Zeit, dass wir losfahren nach Magdeburg und von dort, dass wir noch nach Potsdam kommen. Und er hat gesagt, ich würde gerne noch einen Blick werfen auf das Waisenhaus des kuriosen Herrn Franke. Seinen Augen galt er als Kuriosität. Und dann ist er mit seiner Kutsche zweimal, der König, der preußische König, um dieses Karree gefahren. Voll Staunen über die Fachwerkhäuser und das Zentralgebäude im Giebel der Adler. Und dann hat er zu seinen Mitarbeitern gesagt, Terminpläne sind jetzt ganz unwesentlich. Ich möchte das sehen. Und ließ sich bis zum späten Abend durch Franke, durch die Anstalt, wo ist die Küche und wo ist der Speisesaal und wie viele Waisen essen hier, 450 Waisen, wie viele Schüler haben sie insgesamt dort. Ja, hat Franke gesagt, ich habe die lateinische Anstalt, ich habe die Anstalt für englische Mägdlein, ich habe die Anstalt für englische Grafen,
ich habe das Waisenhaus, ich habe eine Fülle von Schulen, insgesamt über 2000 junge Leute. Ja, wie viele Lehrkräfte? 175. Ja, sind die alle voll angestellt? Ja, ein Großteil von denen sind Studenten der Theologie, die sich ihr Geld dadurch verdienen, dass sie als Lehrkräfte hier angestellt sind oder einen freien Mittagstisch bekommen, bei Kost und Logis. Der König war voll staunend. Ich sehe hier, dass die alle gut angezogen sind. Sie sind doch Waisen. Da hat Frank gesagt, wir sind nicht mehr in der Zeit, da Waisen erzogen werden wie Zuchthäusler. So ist in alten Preußen sind Waisen einfach zusammengezogen worden mit Sträflingen. Nein, wir geben ihnen die beste Kleidung und die beste Ausbildung, dass die Waisen, wenn sie begabt sind, alle Chancen haben. Ja, hat der König gesagt, hier ist ja so eine Zucht, sind sie sehr scharf in ihrem Unterricht. Hat Franke gelächelt, weil er wusste, in Preußen wurden ehemalige Unteroffiziere, die Soldaten wirklich gedrillt haben, in Unteroffiziere, steh, sprung auf, marsch, nicht? Die wurden dann als Lehrer eingesetzt. Wenn ich den Arm amputiert hatte oder ein Bein, dann wurden sie als Lehrer eingesetzt. Prügeln konnten die noch. Und Frank hat gesagt, ich erwarte von meinen Lehrern, dass keiner die Kinder schlägt, sondern mit Geduld, Milde und Liebe den Kindern ein Vorbild ist. Und da hat der Soldatenkönig, dieser derbe König, gesagt, schicke er mir Lehrer nach Preußen. Innerhalb einer Generation war das preußische Schulwesen geprägt von dem Geist, der vom Hallischen Waisenhaus ausging. Uns wurde die vorbildliche Einrichtung fürs Volksschulwesen, Grundschulwesen, mit Ausnahme von Württemberg, wir hatten schon ein gutes Grundschulwesen. Wir waren immer ein bisschen besser noch als die Preußen, aber das behalten wir für uns. Aber dann hat der König Friedrich Wilhelm I. gesagt, kann er mir nicht auch Leute schicken als Soldatenpfarrer, Militärgeistliche? Doch, wir werden nachher noch bei den Liederdichtern zwei finden, die ehemalige Lehrkräfte waren und dann als Soldatenpfarrer, als Pröbste, in die preußische Armee geben und dort ihren Einfluss ausüben. Kann er mir nicht auch Juristen schicken? Ich habe so viele Richter, die sind ungebildet. Innerhalb einer Generation waren Absolventen von Halle als gute Juristen im preußischen Juristenwesen. Also, bloß um zu zeigen, wie der Einfluss war. Da hat der König zwischendurch gefragt, was hält er vom Krieg? Dann hat Franke gesagt, Euer Majestät, müssen das Reich schützen, aber ich kann nur predigen das Wort meines Herrn, selig sind die Friedensstifter. Also so haben die sich unterhalten, praktische Frage, technische Frage. Der König, der war überhaupt nicht mehr bereit zu gehen, obwohl seine Räte gesagt haben, wir müssen gehen. Gell? Also, er war fasziniert und hat lebenslang die Freundschaft gegönnt, dem August Hermann Franke, noch nach dem Tod von Franke dafür gesorgt, dass die hallischen Anstalten steuerfrei arbeiten konnten. Das sind zwei Hinweise auf die Frage, wer war denn Franke? Aber wer in unserer Welt Profil hat und Profil zeigt, eckt auch an. Wer in unserer Welt Profil hat, Profil zeigt, eckt auch an. Von seiner Jugendzeit als 13-Jähriger, er war eigentlich schon mit 13 Jahren reif für die Universität Erfurt, aber seine Klassenkameraden waren dann so neiderfüllt auf ihn, dass seine Mutter, der Vater war früh gestorben, ihn aus der Klasse nehmen musste, weil die ihn so gedrückt haben. Du bist der Streber, du macht unsere ganze Zeugnisgefüge kaputt, weil du immer vorne dran bist und wir sind dann sehr viel schlechter. Also von dieser Zeit ist Franke angeht. 1717. Ist er ja gestorben, ist 1727, also 10 Jahre vor seinem Tod.
hat Franke gesagt, jetzt möchte ich mal eine Reise machen. Ich möchte auch Süddeutschland kennenlernen. In Süddeutschland hatte er einen Freund, den württembergischen Hofprediger Ulsperger. Nachher Dekan in Herrenberg, nachher Senior Dekan, würde man sagen, in Augsburg. Der hat als Hofprediger dafür gesorgt, dass ein Sonntagsopfer in der württembergischen Landeskirche zur Verfügung gestellt wurde für die Missionsarbeit an der Karamandelküste, der Koromandelküste des Ziegenberg und Blitscher. Das erste Missionsopfer. Lassen Sie mal durch die Reihen gehen. Da wurde verteilt, kurze historische Nachricht von dem Missions- und Bekehrungswerk an der Küste der Koromandel bei den malabarischen Heiden in Ostindien, samt der Erinnerung zu einer christlichen Beisteuer, freiwilligen Kollekte. Also, Franke hat Freunde gehabt, die seine Arbeit unterstützt haben, die sogar dafür gesorgt haben, dass diese Missionsarbeit in Württemberg bekannt wurde und von Opfern in Württemberg mitgetragen wurde. Es war kein Problem, in Mitteldeutschland die kleinen Herzogtümer Treuschleiz, Rudolstadt, da wurde überall Franke mit Begeisterung aufgenommen und auch in Württemberg bei den Grafen Pückler, Limburg, bei den verschiedenen kleinen Herrschaften aufgenommen, auch von der Freien Reichsstadt Schwäbisch Hall. Die haben ihn im November kaum mehr losgelassen. Ein Festbankett jagte das andere. Und jetzt, Herr Franke, müssen Sie auch, Herr Professor Franke, müssen Sie auch predigen und halten Sie noch eine Reihe von Bibelvorträgen. Er ist, obwohl er in Vedelbach im Schloss schon zugesagt hatte, kaum mehr aus Schwäbisch Hall losgekommen. Und dann hat es ihn gedrängt nach Stuttgart, wo der Hofprediger Ulsperger war. Und Ulsperger hat gesagt, naja, wir sehen vor, dass Sie in der Stiftskirche eine Predigt halten. Ich mache das in Stuttgart bekannt. Und Franke wurde von den Stuttgarter Gymnasiasten im Festzug empfangen. Die Herzogin hat sofort seinen seelsorgerlichen Rat begehrt. Es war die Zeit vom Eberhard Ludwig. Er war ein ganz schlechter Fürst, abhängig von seiner Mätresse. Wie hat die geheißen? Die Frau von Gräbenitz. Ein Hoffest hat in dem verarmten Württemberg das andere gejagt und die Herzogin, die eigentliche Gemahlin vom Eberhard Ludwig, war ganz auf die Seite gesetzt. Die hat gesagt, Herr Professor Franke, können Sie mich nicht seelsorgerlich anwenden? Der Herzog hat es gehört, was meine Frau spricht mit dem. Da will ich dafür sorgen, dass er nicht in die Stiftskirche predigen kann. Als Franke erscheint an dem Sonntag, Stiftskirche war rappelvoll, man schätzt etwa 3000 Menschen, kommt der damalige Stiftsprediger ganz aufgeregt zum Professor Franke und sagt, Professor Franke, ich habe Order bekommen, Befehl bekommen vom Herzog, Sie können nicht predigen. Eine furchtbare Aufregung, die 3000 Leute waren, verbietet der Herzog, dass der Professor Franke hier predigen kann. Und Franke musste abziehen, gedemütigt. Er war dann in Blaubeuren, Biberach, aber hat gehofft, in der Ferne hat er das Ulmer Münster gesehen, dass er nicht so hoch war wie heute der Turm, aber immerhin schon ganz beachtlich, ob er nicht dort auch einen Gottesdienst besuchen kann. Und hat am 4. Advent 1717 ein Gottesdienstbesuch der Stadtgeistlichkeit von Ulm war bekannt, dass Professor Franke da sitzt. Und zwar im Ulmer Münster gab es früher so erhöhte Bänke, wo die Stadtgeistlichkeit saß. Da saß Professor Franke und der Professor Funke, der der leitende Geistliche im Ulmer Münster war, hat eine Predigt gehalten gegen die Wölfe im Schafspelz, die sich als Lutheraner ausgeben, aber das die Gift der Pietisterei verbreiten wollen, auch in dieser Stadt, hat den Namen Franke nicht gesagt, aber war eine Anklage gegen den Franke, der gegenüber saß. Eine Brüskierung sondersgleichen.
dass der Franke, der in ganz Europa bekannt und geschätzt und geachtet war, in Ulm plötzlich fertig gemacht wurde wie die letzte Putzlung. Franke ging gedemütigt nach Blaubeuren, der Propst von Blaubeuren hat ihn empfangen. In der Zwischenzeit haben seine Freunde in Ulm gesagt, das geht nicht. Also wenn das in der Welt bekannt wird, dass man in Ulm so den Professor Franke behandelt hat, das ist eine peinliche Geschichte. Und so durfte Franke am 10. Januar 1717 im Ulmer Münster predigen. 7.500 Menschen waren versammelt. War der Erfolg dessen, dass man ihn zuerst brüskiert hat. Und wenn Sie heute durch das Brauttor hereinkommen, Ulmer Münster, die erste Statue, die Sie sehen, da an einer der Säulen angebracht, eine Abbildung dieser Statue von August Hermann Franke mit den weißen Kindern. Also Ulm hat versucht, die Scharte auszuwetzen, aber wir sehen Stuttgart, Ulm, es gab Gegenkräfte, die sagen, was der Franke verbreitet, das macht unsere gute lutherische Kirche kaputt. Dem geht es ja immer um Herzensfrömmigkeit, um Herzensergüsse, um sentimental. Was soll das? Wir brauchen die kernige lutherische Theologie. Und jetzt sind wir so weit nach dem Schiedle, dass wir uns einen Zettel vornehmen und da ein wenig entlang gehen. Wenn Sie noch Kraft haben, atmen Sie einmal tief durch. Überschrift August Hermann Franke, 1663 bis 1727. Wie alt ist er geworden? Wie viel? 54. Die sind damals nicht so alt geworden wie wir heute, gell? Da gab es noch nicht so viele Rentenprobleme. Bevor die in Ruhestand gekommen sind, waren sie tot. Also, er entdeckte die Höhe, Breite und Tiefe eines Lebens, das Jesus wirken kann. Hinein in die Zeit, in der so viel Steriles, Abgestorbenes war. Theoretisches. Jetzt einige theologische Grundgedanken, bevor wir wieder ans Anschauliche kommen. 1. Johannes 5, Vers 12 steht der Grundsatz, wer Jesus hat, hat das Leben. Sie haben mir eine Arbeit geschrieben, Bedeutung der Auferstehung Jesu. Dass Jesus sagen kann, ich lebe, und wie geht's weiter? Und ihr sollt auch leben. Jesus will mit seinen Leuten so verbunden sein, dass wir bloß gespannt sein können auf unser Sterben, was dann Jesus mit uns macht. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, wer mit mir verbunden ist, der wird leben, auch wenn er stirbt. Im Neuen Testament hat der Apostel Paulus immer versucht, das deutlich zu machen, wir haben Anteil an Christus bekommen, auch im Hebräerbrief, gleich Kapitel 2. Wir sind mit Jesus verbunden, in Christus. Der Vater hat uns Jesus gegeben, dass wir ihm gehören, dass wir ihm angehören. Ihm, dem Lebendigen. Dem Gerechten. Wer Jesus hat, hat das Leben. Diese grundlegende Wahrheit wird in der Christenheit immer wieder vergessen. Heute auch. Und Gott sorgt allerdings dafür, dass sie von Zeit zu Zeit wieder entdeckt wird. So etwa in der Reformation durch Martin Luther in seinem großen Lied, nun freut euch, lieben Christen gemein, denn ich bin dein und du bist mein, und wo ich bin, da sollst du sein, so spricht Jesus. Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Denn ich bin dein und du bist mein, wo ich bin, sagt Jesus, da sollst du sein und soll der Feind nicht scheiden. Wir gehören zusammen. Mit meinem Leben. Mein Leben soll überströmen auch auf dich. Meine Gerechtigkeit soll dich erfüllen.
Das war der Hauptimpuls der Reformation, dass das neu entdeckt wurde. Wir können Jesus ganz gehören. Seine Gerechtigkeit kann mich erfüllen. Aber diese Hauptimpulse der Reformation wurden zugedeckt. Jetzt habe ich vier Entwicklungen, vier Fehlentwicklungen genannt. A, durch das theologische Gezänke verschiedenster Gruppen. Als ich bei Ihnen vor einer Woche über meine Lektion reden durfte, haben wir da ein bisschen noch gestreift. Die von den 10 verschiedenen Punkten des Gezänkes einen herausgreift. Es gab eine Zeit, sogenannten Interims, dass der Kaiser Karl V. verlangt hat, gut, ihr könnt evangelisch bleiben, aber es wird wieder der Messgottesdienst eingeführt und die Pfarrer müssen das Chorhemd tragen, das geistliche Gewand der katholischen Priester, auf dem Altar müssen Kerzen stehen. Ihr dürft nicht die Bilder, wenn da Christophorus-Bilder sind in der Kirche oder sonstige Marienbilder, dürft ihr nicht abkratzen. Die Bilder müssen wieder da sein. Es muss Weihrauch benutzt werden. Beim Segenspenden müssen die Hände erhoben werden und das Kreuzeszeichen gemacht werden. Es gilt bloß 12 Jahre. Und der Melanchthon hat gesagt, das ist doch alles nicht wesentlich. Wenn wir das Evangelium predigen dürfen, wenn uns das nicht verboten wird, reformatorisch predigen, dass Jesus uns als die Seinen habe, dann kann man das Chorhemd anziehen. Das sind nebensächliche Dinge. Auf Griechisch Adiaphora. Die sind Nebendinge. Zweitrangig. Und andere haben gesagt, da kann kein Segen im Gottesdienst sein, wenn 2 Kerzen auf dem Altar stehen. Wie kann das ein Segen sein, wenn der Pfarrer auch noch das Kreuz steht? Ging in Württemberg bis 1950. Denn in Württemberg, als die Pfarrer aus Schlesien kamen, haben die den Segen mit erhobenen Händen gespendet, das Kreuz geschlagen und haben die richtigen Schwaben gesagt, na, da gehen wir nicht mehr, das ist ja katholisch. Bis 1947 wurde der Altar in Württemberg nur benutzt an der Konfirmation und zum Abendmahl. Der Pfarrer kam zu Beginn des Gottesdienstes auf die Kanzel und blieb bis zum Segen auf der Kanzel. Und da kamen die Pfarrer von Ostpreußen und von anderen deutschen Ostgebieten und sind Altar und haben sich auch noch während dem stillen Gebet zum Altar gewendet. Oh, das ist ja katholisch, gell? Also was die einen als Nebendinge, Nebenbedeutung gesehen haben, haben andere gesagt, hier ist Status Confessionis, hier ist das Bekenntnis gefordert, das ist stockkatholisch, das können wir nicht mitmachen. Über diesen Streitigkeiten, die mir von meiner Jugendzeit her noch vertraut sind, hat sich die evangelische Kirche zerrieben in Nebensachen. Mein erster Vikarschef in Ulm, Söflingen, der hätte gern auch so ein schönes Chorhemd angezogen, wie heute manche Pfarrer ziehen ja so wunderbare Gewänder da an. Großer Streich im Kirchengemeinderat, bis einer gesagt hat, lasset ihn doch das Hemd anziehen. Da war er so beleidigt, dass es das Hemd ist, dass er es trotzdem nicht angezogen hat. Aber das war 1956. So weit ist die, seit der Reformation hat man sich über diese Dinge gestritten, über Nebensachen, ob Kerzen oder Chorhemd oder ob der Pfarrer die Alba und Stola tragen darf. Theologische Gezänke der verschiedensten Gruppen. Und das Wesentliche hat man vergessen drüber. B. Einseitiges Wertlegen auf eine stark intellektuelle Rechtgläubigkeit. In Klammer eine tote Orthodoxie. Rechtgläubigkeit ist gut. Aber ob Menschen rechtgläubig sind oder ob sie rechtgläubig sind, ist ein Unterschied. Ob sie im Herzen dabei sind oder ob sie versagen, entspricht das auch unseren Bekenntnissen, wie es in den Bekenntnisschriften steht. Etwas vom sterilsten, erleben wir bis heute. Ursprünglich hat die frühe katholische Kirche im frühen Mittelalter eine tolle Entdeckung gemacht. Sie hat ganz Deutschland von Flensburg bis Oberammergau eingeteilt in Pfarrbezirke. Dass man gewusst hat, wenn ich auf dem Buchenauer Hof wohne, dann ist der Pfarrer von Sinsheim für mich zuständig. War eine Zuständigkeit der Pfarrer. Wer macht die Trauung, die Beerdigung, wer hat Seelsorge, wer soll wo Hausbesuche machen. Es war jeder Quadratmeter in Deutschland gehörte zu einer Pfarrei. Und das hat man dann auch, wenn die Städte größer wurden, nach dem 30-jährigen Krieg, Hamburg wieder 70.000 Einwohner, hat man auch die Städte von der Richthofenstraße bis zur Neuen Brücke und vom Alsterufer bis dort ist St. Katharinen zweiter Bezirk. Als Seelsorge, Einteilung, sehr sinnvoll. Aber bis heute haben manche Pfarrer dann, der gehört hierher. Und wenn die Eltern wollen, dass ihre Tochter Magdalene bei meinem Kollegen konfirmiert wird, dann möchte ich mit den Leuten auch nichts zu tun haben. Nicht? Das sind meine, die Magdalene gehört in meine Bezirke. In der katholischen Kirche unvorstellbar. Bis heute kann jeder zur Seelsorge in ein Kloster gehen oder zu einem Nachbarpfarrer. Bloß in der evangelischen Kirche ist dieses sterile Denken. Ah, die geht ja nach Oberbohine in die Kirche, da gefällt es denen besser, die sind schleckig. Das ist doch selbstverständlich, dass die gehen dürfen. Aber in der evangelischen Kirche hat sie ein steriles Papsttum durchgesetzt, wo jeder kleine Pfarrer sich als Papst vorstellt, das sind meine Leute, die müssen hier bleiben. Das gibt's doch gar nicht, dass die die Trauung von einem anderen machen lassen wollen. Ich bin hier der Chef. Völlig missverstandene Auffassung von der Seelsorge, Einteilung. Dadurch entstand auch in der evangelischen Kirche, das hängt mit diesem Rechtgläubig zusammen, entstand eine Zeit, wo sie gesagt haben, Weltmission, in der katholischen Kirche immer geblieben. Franz Xavier, große Mission, frühes Mittelalter. Das brauchen wir nicht. Ich bin hier für meinen Bezirk zuständig, was über meinen Bezirk hinausgeht, interessiert mich. Wenn man gesagt hat, das wäre doch die Armenfürsorge, den Staat und nach dem 30-jährigen Krieg, große Nöte unter den armen Menschen, weiß ich nicht. Ach, in meinem Bezirk ist ja alles in Ordnung, brauche ich nicht. Man hat mit Scheuklappen gelebt und nicht gesehen, wo der Christenheit gemeinsame Aufgaben gesetzt war. Luther hat zwar die Bibel übersetzt, aber die reichen Leute können ja die Bibel kaufen, die anderen sollen zu mir in den Gottesdienst kommen, dann hören sie auch das Wort Gottes. Zu was braucht der Bibelanstalten, dass Bibel verbreitet werden? Verstehen Sie, überhaupt? Da war eine evangelische Kirche plötzlich auf Stillstand gefahren. War nichts mehr los. Wir werden nachher hören, wie August Hermann Franke in all diesen Bereichen, Bibelverbreitung, Weltmission, Armenfürsorge, Diakonie, Schulwesen, Pädagogik, plötzlich gesehen hat, wir müssen Parochie, Gemeindegrenzen, übergreifend etwas schaffen. Ich bin zuständig dafür, wenn den Tschechen schlecht geht. Ich muss was tun für pennsylvanische Auswanderer. Ich muss was tun für die schwedischen Offiziere, die in Tobolsk gefangen sind. Ein Welthorizont aufgerissen durch den August Hermann Franke und zugleich die Entdeckung, es gibt Aufgaben, da können wir vergebens warten, bis die Kirche das anpackt. Wir müssen das freie Werk, die freie Aktivität, ein freier Verein, wir müssen etwas unternehmen. Ich will Christen sammeln, die bereit sind, für die Bibelverbreitung, für die Weltmission etwas zu tun, für die Armenfürsorge, für die Pädagogik. Ein ganz gewaltiger Aufruhr, aber jetzt habe ich schon wieder meine Grenze von B überschritten. Bloß, dass Sie sehen, wie Franke da hineingestoßen ist. C können wir ganz schnell machen. Während des 30-jährigen Kriegs, als Mitteleuropa zerstört war, zerstört, ist auch der religiöse und moralische Grundwasserspiegel abgesunken. Diebstahl, Armut, Verbrechen, Trunksucht. Totschlag. Deshalb die Hauptimpulsrevolution zugedeckt durch die Not des 30-jährigen Kriegs. Und dann kam D, das Programm der Aufklärung ab 1650, Rationalismus. Die wollten fromm sein, aber so arg muss man doch nicht an Gott glauben. Vielleicht war am Anfang ein Urknall, aber vielleicht war auch noch ein Gott dahinter. Jede Uhr hat ja schließlich auch mal einen Uhrmacher gehabt, der das losgeschickt hat, aber seitdem läuft das. Also war der sogenannte Deismus. Man hat gerade noch zugestanden, dass Gott ganz am Anfang die Welt losgeschickt hat. Aber, und dann ist wichtig, dass man ein bisschen moralisch lebt, Liebe übt. Bibel war Nebensache. Gebetsleben war Nebensache. Gemeinschaft der christlichen Gemeinde, die Aufklärung hat alle Impulse, dass wir Jesus gehören können. So eine richtige Aufklärung, wie ein Leibniz darüber gelächelt. Das ist doch mittelalterliche Auffassung. Die Hauptimpulse der Reformation sind verloren gegangen. Ausnahmen gab's. Paul Gerhard war ein kämpferischer, lutherischer Theologe, mitten im 30-jährigen Krieg. Als die anderen gesagt haben, Maikäfer fliegt, dein Vater ist im Krieg, dein Vater ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, hat Paul Gerhard gedichtet, geh aus mein Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Garten. Schau an der schönen Gärtenzier im zerstörten Deutschland. O du unerschöpfter Brunnen, wie will doch mein schwacher Geist, ob er sich gleich hoch befleust, deine Tief ergründen können. Alles Ding wert seine Zeit, Gottes Liebe in Ewigkeit. Ah, das gab's auch. Eine Herzensfrömmigkeit, die noch die reformatorischen Töne weitergegeben hat. Und Philipp Friedrich Hiller hat ein Wort gesagt, das jetzt auch auf August Hermann Franke gibt. Großer Gott, so regierst du. Wenn die Ärgernisse einbrechen wie ein reißender Strom, dann schickst du noch Menschen, die du zu Pfeilern setzest, an denen sich andere halten und retten können. So hat der schwäbische Liederdichter Philipp Friedrich Hiller auch im Blick auf Franke gesagt. Im großen Durcheinander, wenn die Hauptimpulse der Reformation verloren geht, großer Gott, dann holst du einzelne Leute, die wie Pfeiler mitten in der Strömung sind. Und davon wollen wir in 5 Minuten noch was hören, aber jetzt machen wir zuerst einmal Pause und lassen ein bisschen frische Luft herein. Das ist auch eine Segensgabe Gottes. Mindestens die Hälfte vom Zettel hat man geschafft. Danke, der in Erfurt, in Gotha studiert hatte, hauptsächlich alte Sprachen, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch, genial begabt, aber er hat daneben auch moderne Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, gekonnt, fließend. Er war ein Genie in Sprachen und hat auch, als er mal in Hamburg war, er wollte die Großstadt Hamburg kennenlernen, bei einem Rabbiner einige Wochen gelebt, um ganz ins Hebräische hineinzukommen. Hat sehr viele Impulse gehabt, aber sein Hauptinteresse war einmal Professor zu werden. Er wollte Ruhm sammeln und auch ein großes Einkommen bekommen als Professor. Er wollte Spitzen-Elitemann sein als Professor. Aber ein Onkel, der hat gesagt, also es wäre mir auch lieb, wenn du Pfarrer geworden wärst. Vielleicht kannst du noch eine Ausbildung machen, wir würden heute sagen, als Vikar. Geh doch mal nach Lüneburg, da ist der Dekan Sandhagen, der Propst Sandhagen. Bei dem kannst du etwas an, Frank hat gesagt, seit meinem 18. Lebensjahr habe ich immer wieder auf den Universitäten nebenher gepredigt. Ich habe rhetorisch einiges los, weil ich sehe gar nicht ein, was ich in Lüneburg noch lernen soll. Ja, geh mal zum Sandhagen, das ist auch ein frommer Mann. Hat Frank gesagt, so arg fromm will ich es ja gar nicht haben, nicht? Aber er ging nach Lüneburg. Und der Propst Sandhagen hat zu ihm gesagt, Sie können dann in einigen Wochen an einem zweiten Feiertag den Gottesdienst halten. Ja, sagt Franke, kein Problem. Ja, was ist denn der Predigttext? Schlusswort von Johannes 20.
werden noch viele Worte zu schreiben wären, wenn sie alle in ein Buch geschrieben würden, würde die Welt die Bücher nicht fassen. Aber diese sind geschrieben, diese Worte, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr in ihm das Leben habt. Und Franke hat sich hingesetzt und hat gedacht, drei Teile, erstens, zweitens, drittens. Und dann hat es bei ihm eingerastet, dass ich in ihm das Leben habe. Was wäre denn in meinem Leben anders, wenn es Jesus gar nicht geben würde? Gut, dann würde ich gleich gar nicht Pfarrer sein oder Vikar, dann aber würde ich meine Laufbahn als Professor des griechischen, der orientalischen Sprachen weitermachen. Würde ich mein Geld, das ich von der Schabbelschen Stiftung jetzt schon 7 Jahre bekomme, anders einteilen? Würde ich freundlicher oder weniger freundlicher zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern? Wäre mein Leben denn irgendwie anders, wenn es Jesus nicht geben würde? Und ich soll predigen, dass ich in ihm das Leben habe, so ein Geschwätz. Ich war drauf und dran, jetzt eine Predigt zu machen. Belüge ich mich eigentlich selber? Mache ich Schauspielerei vor mir selber? Und das hat ihn so umgetrieben, dass er nachts nicht mehr schlafen konnte. Und dann ging er zum Propst Sandhagen und hat gesagt, woran erkennt man denn, dass man in Jesus das Leben hat? Da hat er gesagt, die Frucht des Glaubens und des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ja. Ich bin ja kein Streiter. Hat ihm nicht weitergeholfen. Er hat auch den Hauswirt, wo er lebte, so ein einfacher Handwerkmeister, aber ein frommer Christ, gefragt. Der hat ihm auch keine rechte Auskunft gegeben. Da wurde Franke noch tiefer hineingestoßen. Haben die Christen eigentlich alle das Standardantworten? Oder haben die wirklich eine Erfahrung, dass man in Jesus das Leben hat? Es hat ihn danach umgetrieben, ihn als gelehrter Mann. Auch die Muslime, die Mohammedaner, haben ja ihre heilige Schrift und glauben an Allah. Ist das eigentlich alles bloß eine religiöse Einbildung, dass man an Gott glaubt? Oder steckt da eine Wirklichkeit dahinter? Er ist in Verzweiflung geraten. Er schreibt in seinen Tagebüchern, es war wie die dunkelste Nacht, bis er in der Verzweiflung an einem frühen Morgen gerufen hat, Gott, wenn es dich gibt, Gott, bist du, dann erweise dich mir, dass ich es erlebe, dass es dich wirklich gibt, oder bist du bloß eine Chimäre, eine Einbildung? Und dann sei es gewesen, wie wenn eine Hand sich wendet, dass er von unvorstellbarer Unsicherheit ganz plötzlich hineingenommen war eine ganz große Gewissheit, Gott lebt. Und in Jesus kann man das Leben haben. Anteil haben an Jesus. Man hat später dem hallischen Pietismus, der von Franke ausging, den Vorwurf gemacht, er hätte aus der Bekehrung von Franke ein System gemacht. Man muss zuerst ganz zerknirscht sein, und dann Gott anrufen und dann die Gewissheit des Glaubens bekommen und dann die Freude des Glaubens, verschiedene Stufen der Bekehrung. Wir haben noch ein Studium lernen müssen. Franke habe vertreten, es muss durch einen Bußkampf hindurchgehen. Ganz eindeutig, wenn man Franke liest, er sagt, wenn man zum wahren Glauben kommt, zerbricht Gott einen zuerst mit dem vermeintlichen Glauben, wo man sich selber vormacht, man würde glauben, zerbricht Gott, damit man zum rechten Glauben kommt. Aber wie das geschieht, Franke gesagt, ist höchst unterschiedlich bei den Menschen. Aber es geht wie bei Luther, durch ein Zerbrechen hindurch, dass nichts denn Sterben bei mir gibt, zur Hölle musste ich sinken, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend ohne Maß. Als diese Grundstruktur des Glaubens, Gott zerbricht, heißt mal
Buch Hiob, er zerbricht alle meine Gebeine wie ein Löwe. Gott kann nicht zerbrechen, was ich denn echt an deinen Glauben? Kann öfter im Leben passieren. Schweren Krankheitszeiten, das Gott ist. Wenn dich fragst, stehst du denn wirklich im Glauben? Ob ich was gewohnt, Routine. Aber dann will Gott uns zur wahren Gewissheit führen, die er schenkt, meist durch sein Wort. Und im gleichen Augenblick ist aus dem Leben des Grundgelehrten August Hermann Francke, der muss immer so sein, Vulkan geworden. Unvorstellbare Kräfte, Fantasien, Ideen entbunden worden, weil man wirklich in Jesus das Leben haben kann. Der vorher bloß eigene Ehre haben wollte und gutes Einkommen und anerkannt sein in dieser Welt, wird plötzlich zum Pionier der Bibelverbreitung, der Mission, der Pädagogik, der Seelsorge, der seelsorgerlichen Schriften. Also eine Fülle von Impulsen, wir können bloß ein paar Dinge übernehmen. Zuerst, er ist zuerst nach Leipzig zurück, wo er auch studiert hat, und fängt an, unter den Theologiestudenten in Leipzig ein Kollegium Philobiblicum anzufangen. Wir wollen die Bibel in Ursprachen lesen und sehr genau nachforschen. Vielleicht ist in der Lutherbibel manches noch gar nicht genau genug übersetzt. Aber das Hauptanliegen war ihm, dem jungen Dozenten, eine erbauliche Bibelauslegung. Weil er selber erfahren hat, dass man Bibelwort so liest und gar nicht ernst nimmt. Und was anderes ist, wenn man erfährt, dass wirklich in Jesus das Leben ist. Lasst uns in die Tiefe, was Gott uns schenken will in der Gemeinschaft mit ihm, lassen uns da vorstoßen. Und da haben die anderen Studenten gemerkt, was anders ist, als wenn die Professoren ihre toten Vorlesungen halten. Bis zu 500 Studenten sind zusammengekommen und haben dem jungen Dozenten August Hermann Francke zugehört. August Hermann Francke hat nebenher Hausbesuche gemacht. Er ist zusammengekommen mit Handwerksmeistern in einer Art Gemeinschaftsstunde. Und plötzlich haben die hochgelehrten Hauptpastoren von Leipzig plus Theologieprofessoren eine Anklage verfasst gegen August Hermann Francke. Was der macht, das ist eine Schwärmerei. Der setzt sie als Dozent zusammen mit dem Handwerksmeister und betrachtet ihn als einen Bruder in Christus. Der ist ja bescheuert, nicht? Das gibt's doch gar nicht. Die Grenzen der Stände überwinden. Und man hat eine hochnotpeinliche Untersuchung gemacht, ob es stimmt, dass er auch in die Häuser geht zu seelsorgerlichen Sprechen. Ob es stimmt, dass er auch Knechte und Mägde versammelt und mit ihnen die Bibel liest. Also nicht bloß Theologiestudenten. War alles Anklagepunkte. Ob es stimmt, dass er auch nach den Predigten am Sonntagnachmittag Versammlungen hält, zu Predigt-Nachgesprächen. Da würde doch wahrscheinlich die Pfarrer kritisieren und sagen, der Pfarrer hat den Text doch gar nicht gelesen. Also man hat alles Mögliche ihm unterstellt, sodass er in hohem Bogen zuerst aus Leipzig und nachher auch aus Erfurt, ist ähnliches geschehen, hinausgeworfen wurde. Vorwurf war immer die Pietisterei. Also das ist wie wenn Giftgas verbreitet worden wäre. Die hatten gemerkt, da ist etwas Neues aufgebrochen. Und die jungen Studenten haben auch gemerkt, der hat das Leben, und das gar nicht bloß aus ihm, das ist ein Leben aus Gott. Schließlich, als August Hermann Francke gar nicht wusste, wohin er sich wenden sollte, es war ein Ruf von Coburg da, es war ein Ruf von Preußen da, hat ihn der Hauptpastor von Halle eingeladen, hat gesagt, werd doch bei uns in Glaucha, einem Vorort von Halle, werde da Pfarrer. Auf ihrem schönen Bild, Glaucha beginnt doch direkt an der Grenze des Waisenhauses, es war die Ende von Halle und schon das nächste Haus war Glaucha. Ein kleiner Ort mit 500 Einwohnern und 27 Kaschemmen. Üblen Spelunken, die Bevölkerung von Glaucha verarmt, die reicheren Bürger von Halle, die männlichen, wenn sie sich vergnügen wollten, ging nach Glaucha. Übelsten Ruf gehabt.
Und die Bettler kamen auch in das Pfarrhaus von Glaucha, das mir gerade jetzt noch da unten, da war das Pfarrhaus von Glaucha, der rechten unteren Ecke, ehemalige Pfarrhaus. Wenn die Kinder kamen, hat August Hermann Franke sie besonders liebevoll empfangen, hat auch ihnen biblische Geschichten erzählt, mit ihnen gebetet, aber hat gemerkt, es braucht eigentlich mehr, ich müsste die sammeln. In diesem heruntergekommenen Ort. Er hat ihnen zuerst Bücher gegeben, aber sie konnten ja nicht lesen. Dann meinte er, muss eine Schule aufmachen. Hat für sie Schulbücher gekauft und schon nach wenigen Tagen hatten die Kinder die Schulbücher wieder weiterverkauft, um ein bisschen Geld zu haben. Da hat er die Bücher, die er ihnen ausgeteilt hat, wieder am Mittag eingesammelt, dass sie da bleiben. Und hat eine Büchse aufgestellt, wenn einer sieht seinen Bruder darben und erbarmt sich nicht ihm, wie kann die Liebe Gottes in ihm sein. Und Leute haben ein paar Kreuzer hineingeworfen, dass er diese Schulbücher kaufen kann und dass er ein paar Theologiestudenten anstellen kann. Aber es sind immer mehr Kinder gekommen und eines Tages hat eine reichere Frau 4 Taler und 16 Groschen in die Büchse geworfen auf dem Plakat. Stehen diese entscheidenden Worte, 4 Taler und 16 Groschen. Damals ein großer Betrag und da hat Franke gesagt, mit dem will ich was Rechtes empfangen. Dann will ich ein wirkliches Waisenhaus beginnen und eine Waisenhausschule und zugleich einen Mittagstisch. Zuerst mit 16 Kindern, das gewachsen in wenigen Jahren waren schon über 120 Theologiestudenten, die als Lehrer eingestellt waren. Dann wurde dieses große Waisenhaus als Zentralgebäude gebaut, der Stelle, wo früher ein Gasthaus war. Und es hat immer mehr zugenommen, dass Franke den Eindruck hatte, wir müssen auch den weißen Kindern, die, wenn sie begabt sind, die Möglichkeit geben, dass sie Latein lernen, dass sie eine höhere Schulbildung bekommen. Es sind die frankischen Stiftungen, ganz falsch, wenn man das vom Waisenhaus spricht, die frankischen Stiftungen, waren ein Imperium, ein ganzes Reich, und wir sehen es ja auch an den Gebäuden bis heute, wunderbar von der Bundesregierung nach der Wende wiederhergestellt und erfreulicherweise bis heute sehr viele Schulen, Gymnasien, evangelische Fakultät, eine Musikhochschule. Es ist wieder dem Zweck zugeführt, dass junge Leute dort eine Ausbildung haben können. Aber diese frankischen Stiftungen waren der Anfang der großen Wirksamkeit von August Hermann Franke. Wir haben also dicke Druck, Zentralwort von 1639, Lüneburg. Diese sind geschrieben, dass ihr glaubet, Jesus sei Christus, der Sohn Gottes, und dass ihr durch den Glauben an ihn das Leben habt in seinem Namen, Johannes 20:31. Jetzt kommen die Äußerungen solchen Lebens. Ostern 1695, Beginn der Armenschule in Glaucha, das war der Grundstein für den Wohnblock der frankischen Stiftungen. Armenschule, Bürgerschule, Pädagogium, Waisenhaus, lateinische Ausländerinternate für englische Mädchen, die kamen von England herüber, Kontakte nach England waren da. Für Böhmen, er hat plötzlich gemerkt, dass in Böhmen und Mähren die tschechischen Christen unterjocht sind. Er hat für junge Tschechen eine eigene Ausbildungsstätte gehabt. Insgesamt halfen die pädagogischen Impulse, das gesamte Schulwesen Preußens zu reformieren. In den Karten, die herumgehen, ist eine Karte dabei, in der das Naturalien- und Mineralienkabinett ist. Die erste Naturaliensammlung, die erste Sternwarte, die in der Schule war, botanischer Garten. Es gab Werkunterricht. Weber waren da und haben selbst in der Lateinschule am Mittwoch und Samstagnachmittag den Kindern beigebracht, wie man Strümpfe strickt und auch wieder stopft. Es gab Glasschleifer, es gab Schreiner. Was wir heute im modernen Schulwesen als Werkunterricht haben, was etwa auch die Anthroposophen mit ihren Waldorfschulen wieder haben, hat Franke schon im Grunde genommen aufgenommen. Er hat auch diesen Epochenunterricht, der heute in Waldorfschulen ist, dass man im Blick auf Literatur, im Blick auf Geschichte, immer gewisse Epochen zusammen nicht nimmt, nicht dass der Lateinlehrer etwas anders behandelt, als was gerade im Deutschunterricht da dran ist.
Es gab keine Ferien, uns gab keine Freizeit außer Sonntag. Es wird durchgearbeitet. Junge Leute müssen lernen zu arbeiten. Es war das soldatische im Grunde genommen Gedanke, immer bei Otto Dibelius hieß einmal, ein Christ ist immer im Dienst, das müssen die schon in der Schule lernen. Wir sind immer da, voll einsatzbereit. Aber es wurde auch viel gesungen. Musikalische Erziehung, singen und Feste feiern. Man hat zwar nicht Freizeit gehabt, aber in jeder Woche gab es ein Fest, wo dann in der Anstaltsküche ein besonderes Küchlein oder Brötchen gebacken wurde, als Geschenk wieder. Also, ich kann es gar nicht wiedergeben, diese sprudelnde Fantasie von August Hermann Franke. Und er hat aus ganz Deutschland Lehrkräfte herangezogen, die sich anstecken ließen von dieser Vitalität. Ein Grundwort von Franke war unmöglich. Ich sage noch einmal unmöglich und ich sage es zum dritten Mal. Unmöglich ist es, ein Christ zu sein und nur in der Theorie von Jesus etwas zu wissen, ohne von seinem Leben erfüllt zu sein. Unmöglich. Sonst ist man kein richtiger Christ. Die Riesenbibliothek, bis heute einschließlich der Palmblattbibliothek, hochinteressant, schön, dass bei den schweren Luftangriffen auf Halle diese Dinge nicht zerstört wurden. Also ein großer Impuls in den Bereich der Pädagogik, der weiter fortgetragen wurde, auch durch die Schüler von August Hermann Franke. Zweiter Absatz, lutherische Heidenmission. Gleich zu Beginn habe ich Ihnen was von Trankebar, von Ziegenbalg und Blitschau erzählt. Aber das war nicht alles, sondern Franke hat mit seinem weltweiten Horizont, der nicht mehr steril und eng war, zuerst gesehen, im Tschechien, in Böhmen, sind die Evangelischen unterdrückt. Er hat durch Kontakte, die er über Minister und Staatsleute und den preußischen König hatte, wieder Einfluss genommen auf die Habsburger, dass im Bereich der Tschechei 6 große zentrale Gnadenkirchen gebaut werden konnten. Wenn Sie etwa nach Teschin kommen, Teschen, eine Gnadenkirche mit 3000 Sitzplätzen. Zentralkirche für die Evangelischen, auch eine evangelische Schule, nachher war es in Bielsko-Biala auch. Ja, er wirkt, dass die Evangelischen sich sammeln können. Und hat sehr viele Erbauungsschriftsteller, etwa Ernst Wahres Christentum, ins Tschechische übersetzen lassen und sie versorgt, was sie in den letzten 40, 50 Jahren nicht im Osten gemacht hat, dass sie in den Ostblock hinein gute Literatur gebracht hat, hat damals August Hermann Franke auf seine Weise gemacht. Kontakte zum Reich Peters des Großen nach Petersburg durch seinen Gesandten Ludolf, Gesandt nach England, Kontakte nach England, sodass die englischen Schülerinnen kamen. Er hat gemerkt, dass pfälzische Auswanderer nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Nordirland dann vollends nach Pennsylvania ausgewandert sind und dort keine geistliche Versorgung hatten. Er hat den jungen Studenten Mühlenberg, Melchior Mühlenberg, beauftragt, mit 11 anderen Absolventen von Halle nach Pennsylvania zu gehen. Und hat dort die lutherische Kirche von Amerika aufgebaut. Ich war mal ein Pfarrer der Vereinten Lutherischen Kirche von Amerika, eigentlich von Mühlenberg, von Halle aus aufgebaut, sehr viel übersetzten Lutherliedern im Gesangbuch. Also Impulse nach Georgia und dann nach Indien. 1709 hat die russische Armee unter Peter dem Großen die schwedische Armee besiegt in Poltava. Wenn Sie mal eine Karte von Russland ansehen, hatten sie gar nicht benötigt, dass die Hauptentscheidungsschlacht zwischen Russen und Schweden war. Der Nordische Krieg, Schweden da oben, das gehört ja alles zusammen. Aber Poltava ist im Gebiet der heutigen Ukraine. Da unten haben die die Entscheidungsschlacht zwischen Schweden und Russen geschlagen und es kamen 20.000 Schweden in Gefangenschaft. Darunter 12.000 Soldaten, Offiziere, 8.000 Frauen und Kinder. Die sind damals oft mit der Armee mitgezogen. Wurden nach Sibirien verbracht, nach in die Gegend von Tobolsk. Und da hat der Freiherr von Brecht, ein Preußer, der aber in schwedischen Diensten war, schließlich fertiggebracht, einen Brief nach Halle zu schicken. Herr Professor Franke, schicken Sie uns doch Bibeln und Literatur. Und dann August Hermann Franke, seinen Freund, den Freiherrn von Kannstein, beinahe verkrüppelt auch durch Kriegseinwirkungen und stark gesundheitlich beeinträchtigt hat, von Kannstein, Sie könnten wir eine Druckerei aufbauen und eine Bibelanstalt, dass wir den armen Schweden etwas schicken können. Da wurden zuerst geistliche Bücher übersetzt in Schwedische und auf mühsamen Wegen nach Sibirien, nach Tobolsk gebracht. Und zwar der Anfang der Kannsteinischen Bibelgesellschaft, dass Franke die Idee hatte, es ist doch zu mühsam und zu aufwendig, wenn die Bibel Buchstabe um Buchstabe gesetzt wird und wenn eine Seite gesetzt ist, dann wird diese Seite gedruckt und dann werden die Buchstaben wieder in den Setzkasten gesetzt und die nächste Seite wird zuerst gesetzt. Wir machen einen Stehsatz von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Der bleibt zwar aufwendig, aber dann können wir billig Bibeln produzieren. War die Erfindung des Stehsatzes und damit die Erfindung der Bibelverbreitung für den gemeinen Mann. Vorher konnte er sich keine Bibel leisten, war viel zu teuer. Aber mit diesem Standsatz, der viel Investitionen brauchte, Idee von Franke, aber durchgeführt für den Freiherr von Kannstein, konnte die Bibelverbreitung in Deutschland und in Mitteleuropa fortschreiten. Auch Gesangbuchwesen dann auf die gleiche Weise. Aber wir waren ja eigentlich bei der lutherischen Heidenmission eine Fülle von Impulsen auch zu den Schweden. Die ganze heutige, wo es im toten Schweden Erweckungskreise gibt, geht zurück auf die Erweckung, die dann in Tobolsk unter den schwedischen Soldaten begonnen hat um 1720. Die Erbauungsbücher hatten dann, wurden mitgenommen, als sie 1722 aus der Gefangenschaft entlassen waren, haben nach Schweden gebracht. Was an geistlichem Leben Schweden ist, ist über diese Schiene gelaufen. Ich nenne all bloß diese Dinge, Sie können ja mal in Ruhe das machen. Vielleicht letzter Punkt. Als etwa 20.000 Salzburger aus ihrer Heimat im Salzburgischen vertrieben wurden. Jetzt müsste unsere liebe Schwester aus Österreich da was erzählen. Damals haben die katholischen Bischöfe gesagt, wer eine Bibel hat, kann nicht bei uns sein. Entweder Bibel oder ihr verlasst das Land. Und viele Evangelische sind um Bibelwillen, oft mussten sie ihre Kinder zurücklassen, durften sie nicht mitnehmen, sind ausgewandert. Und Ulsperger, den ich vorher erwähnt habe, der frühere württembergische Hofprediger, war dann Senior in Augsburg, hat sie aufgenommen, Teil nach Preußen, Teil nach Ostpreußen und ein Großteil nach Georgia in Amerika. Die Mittel kamen aus Halle dafür, dass die armen Salzburger dort hinüberkamen und wurden auch mit Bibeln und Pfarrern versorgt und sind bis heute ein Impuls, wenn sie in die St. Annenkirche in Augsburg kommen, lauter Gedenktafeln, dass die ehemaligen Salzburger, die heute in Amerika leben, voll großem Dank für das in Erinnerung bringen, was an ihnen getan wurde. 1710 Gründung der Kannstein Bibelanstalt, Bibelverbreitung und jetzt die geistlichen Lieder aus dem Umkreis von Franke und des hallischen Pietismus, mit dem werden wir unsere Stunde heute abschließen, aber vorher 4 Worte, die August Hermann Franke bezeichnen. Erstens dieses Wort vom Adler, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist ein Bibelwort, Jesaja 40. Das nächste, ein Quentlein, ein ganz kleines bisschen lebendigen Glaubens ist höher zu schätzen als ein ganzer Zentner bloß theologischen Wissens. Sind Sie froh, dass hier in der Bibelschule Ihre Lehrerinnen das auch vertreten. Ein Quäntchen lebendigen Glaubens ist wichtiger als ein Zentner bloßen Wissens. Aber es ist ganz gut, wenn man auch weiß, was die Auferstehung Jesu für uns für eine Bedeutung hat. Und die Himmelfahrt, wie man sie erklären soll. Und deshalb hat Franke gesagt, lies die Schrift so, als sollst du keinem widersagen. Denn nur so wirst du das Lesen auf die eigene Besserung richten. Die Not
von uns Hauptamtlichen im Reich Gottes, dass wir am Schluss bloß noch die Bibel lesen mit dem Gedanken, wie könnte ich eine Andacht draus machen und wie müsste eine Predigt drüber aussehen. Lies sie nur, als müsstest du nicht weiter sagen, nur für dich. Aber lies sie auch so, als solltest du es allen wieder sagen. Denn nur so wirst du dich befleißigen, es ordentlich und gründlich zu fassen. Und du wirst danach deinem geistlichen Priesteramt, das allen Christen zukommt, Frauen und Männern, auch wichtig bei Franke, ein besseres Genüge leisten können. Also zuerst liest die Schrift nur so, wie du das für dich lesen willst. Aber dann liest auch so, dass du überlegst, was habe ich jetzt eigentlich gelesen? Könnte ich es nochmal zusammenfassen? Könnte ich eine Bibelstunde draus machen? Habe ich es im Kopf? Könnte ich es weitergeben? Bin ich so drin? Letztes Zitat, das ich Ihnen genannt habe, wenn du von deinem Heiland redest, so tu das mit großer Demut und Ehrerbietigkeit. Mache den hohen Namen Jesus nicht zu einem Geschwätz. Wer Jesus im Herzen heiligt, wird ihn nicht mit dem Munde verunheiligen. Als unser Ältester gerade 1,5 Jahre alt war, haben wir mal einen Besuch gehabt, ein paar Tage, von einem, der biblische Vorträge gehalten hat und der sehr oft vom Herrn Jesus gesprochen hat. Und unser kleiner Bub hat mit seinem Bauklötzchen gespielt und hat bis in die Sprache hinein immer gesagt, der Herr Jesus, der Herr Jesus. Und ihm das Eindruck gemacht, der spricht nur vom Herrn Jesus. Gell? Sprich ehrerbietig von dem hohen Namen, nicht Geschwätz. Also das wollte ich als Zitate mitgeben, aber jetzt kommen wir an die schöne Aufgabe, dass wir ein kleines Spielchen machen. In den letzten Seiten, Verfasser von Texte und Weisen, schlagen Sie einmal auf in Ihren schwarzen Gesang. Also, das sind nach dem Lied 599 kommen die Verfasser von Texte und Weisen von A bis Z. Und dann versuchen wir mal zu entdecken, wo überhaupt August Hermann Franke unter dem Einfluss von August Hermann Franke, Schüler von August Hermann Franke, wo das auftaucht, Lehrer in Halle, kam als Adjunkt nach Halle zu August Hermann Franke. Jetzt schauen Sie mal, wer entdeckt zuerst einen Namen, wo das mit Halle vorkommt, dann werden Sie merken, was das für den gesamten Protestantismus im deutschen Sprachraum für einen Einfluss war. Das war nicht nur August Hermann Franke, sondern seit unheimlicher Fassung über diese geistigen Lieder, die etwas geatmet haben von der Frömmigkeit von August Hermann Franke, hat sich das multipliziert in die Christenheit hinein. So, finden Sie etwas?
Johann Christian Mehren.
Wo ist der?
Wie heißt der? Er war ein Inspektor am Weißenhaus in Halle. Mehren. M-E-H.
Jawohl.
Und Karl Heinrich von Bogatzki.
Bogatzki. Jetzt, wo wir sind, den habe ich noch nicht mehr gefunden. Wie heißt der? Nehring oder wie?
Nehring.
Oh ja, Nehring. Jetzt sagen wir zuerst den Nehring. N-E-H. Jawohl. N-E-H-R-I-G. Johann Christian, in Goldbach bei Gotha, geboren, Rektor in Essen, Inspektor am Weißenhaus in Halle. Pfarrer Neudorf, Saalplatz. Jetzt von ihm stand 218, 3 bis 7. Was für ein Liedichter. Sonne der Gerechtigkeit. Die entscheidenden Verse bei Sonne der Gerechtigkeit sind nicht von Johann Christian Gottlob Barth, sondern von diesem Nehring. Schaue die Zertrennung an, der man kein Mensch sonst nehmen kann. Sammle großer Menschenhirt alles, was sich hat verirrt. Sie merken, das ist der Geist von Halle. Wir wollen von Mähren, von Tschechien bis nach Pennsylvania hinüber, die Christenheit sammeln bis nach Petersburg, sammle große Menschen, alles was er hatte. Jetzt war ich nochmal Bogatzki. Buchstabe B auf. Bogatzki. Von Bogatzki gab es einen Liederschatz, war früher als Andacht benutzt. 365 Lieder. Karl Heinrich, in Niederschlesien geboren, Schüler von August Hermann Franke, nahm wegen Kränklichkeit kein Pfarramt an, lebte als geistlicher Berater an pietistischen Fürstenhöfen und als Erbauungsschriftsteller. Also manchmal, wenn die Predigt Ihnen bei mir zu langweilig ist, dann schlagen Sie ruhig Verfasser, den Kontext rein. Hochinteressant, was hier von Lebensweisen steht. Jetzt Bogatzki, etwa das Lied, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen. Oder das Lied, O Gottes Sohn, du Licht und Leben. Früher württembergisches Konfirmationslied. O Gott, du treuer Held Immanuel. Ich kann mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hilfe mich sein. Bogatzki. Wer findet noch ein?
Allendorf.
Allendorf. Gut, schlagen wir bei Allendorf einmal auf. A-L-L. Er habe Acht auf mich. Und zeugt mich ganz gegen nach Reifen zu gehen. Verbrecher war Schüler August Hermann Franke, zuerst Erzieher in Schlesien, dann lutherischer Hofbildner. Was ist das wichtigste Lied von Allendorf? Da, 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 da. Jesus ist kommt, Grund ewiger Freude. Haha, das ist Geist von Halle. Wir freuen uns, dass Jesus gekommen ist. Oder, Herr, habe Acht auf mich, diese großen Allendorf. Dann gibt es ein Kraselius mit C. Das ist so ähnlich wie bei, wie wir es vor einer Woche gehabt haben, bei Melanchthon, ich bemerke es schon, Kraselius, das ist so ein wissenschaftlicher Name, der hat mich vorher krassig gehalten. Dir, dir, Jehova, will ich singen, denn wo ist doch ein Gott wie du? Dir will ich meine Lieder bringen. Dann kommt der Freilinghaus, eine Fülle von Melodien. Bekannteste Melodie von Freilinghaus ist, lobe den Herrn, den mächtigen König der Erde. Dazu kommt auch der Herrenschmidt, der von Bopfingen stammt. Johann Daniel Herrenschmidt, lobe den Herrn, o meine Seele, ich will ihn loben bis in den Tod. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heißen. Wer findet noch ein Lied?
Rambach.
Bitte?
Rambach.
Rambach? Gucken wir mal, was bei Rambach steht. Auch ein großer Erbauungsschriftsteller, Rambach, Johann Jakob, in Halle geboren, studierte dann Theologie unter August Hermann Franke, dessen Nachfolger als Professor er wurde. Jetzt gucken wir beim Rambach, ich bin getauft auf deinen Namen, aber bekanntestes Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst ich stehe, wir dürfen ihn Demut fragen. Rambach. Großer Mittler, der zu Rechten seines hohen Vaters sitzt. Von dem Richter, der Arzt war und Theologe, der die Waisenhausapotheke aufgebaut hat. Da gab es so viele gute Mittel in der Waisenhausapotheke, dass ganz Europa in der Waisenhausapotheke eingekauft hat. Ein Großteil der Mittel wurde an Arme umsonst abgegeben, aber auch ein Großteil war Einkommen für die ganzen frankischen Anstalten. Heute noch, die Waisenhausapotheke existiert im Osten der frankischen Anstalten. Dieser Richter, der die Waisenhausapotheke aufgebaut hat, hat das schöne Lied gedichtet, es glänze der Christen inwendiges Leben, obgleich sie von außen von der Sonne vorbei. Hat jemand noch was gedichtet?
Von Feil.
Von Feil. Mit dem Lied Betgemeinde, heilte dich mit dem heilten, schönen Gebetslied. Also jetzt habe ich sie auf die Spur gesetzt. Und Sie können, bitte?
Schröder.
Ja, und was für Lieder sind von Schröder? Eins ist Not nach Herrensheim. Lehre mich erkennen. Und Jesu hilf Sie, du Fürste des Lebens. Also lauter Zentrallieder, die natürlich in unserem neuesten evangelischen Gesangbuch zum großen Teil nicht mehr stehen. Aber das ist ein Qualitätsmerkmal. Die guten Lieder müssen wir bei diesen Kernbüchern noch holen. Die sind ein bisschen unter, durch den Rost gefallen, weil die Leute gar kein Verhältnis mehr haben zu dem, was wirklich gesungene Bibel ist. Ich hoffe, dass Sie einen kleinen Impuls bekommen haben von dem, was Gott durch den August Hermann Francke an Impulsen gewirkt hat. Ich würde sagen, bis heute begreifen die normale Ortsgemeinde und der Oberkirchenrat und die Synode die Kirche als verfasste Kirche, kann die eigentliche Impulse nicht machen. Das müssen freie Vereinigungen machen. Ob das Hilfe für Brüder oder christliche Fachkräfte oder Diakonissenhaus Eidlingen ist oder Mission, Karmelmission und was es alles für Missionseinrichtungen. Freie Werke, die viel schneller arbeiten können und die so lange existieren mit einer Fülle von Zahlkarten, die sie im Augenblick durch die Lande schicken, solange die Leute sie unterstützen, die nicht von Kirchensteuerwerbung leben, sondern freien Spende von Menschen, die sagen, das ist wichtig, das muss getan werden. Und die darin ein Glaubenswerk sind, wie beim August Hermann Francke, der oft seine eigenen Möbel und Kleider zum Verpfänden gebracht hat, weil kein Geld mehr da war. Und dann gesagt hat, lieber Gott, ich rechne mit dir, dass du mich durchbringst. Und wunderbare Erfahrungen gemacht hat, dass entweder wieder ein Planwagen kam mit Lebensmitteln oder von einer anonymen Spende ein Kuvert mit sehr viel Geld drin. Gott hat ihm durchgeholfen, hat auch eine Schrift geschrieben, wie man sich auf Gott verlassen kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hätten noch eine, zwei Minuten für Rückfragen, was bei diesem Schnellmarsch nicht klar geworden ist. Oder sind Sie ganz erschlagen? Bitte, die Ersten. Oder Ergänzungen. Dann beten wir. Herr, wir danken dir, dass du immer wieder auch in Zeiten, da die Ärgernisse einbrechen wie ein Strom, Frauen und Männer berufst, die wie Pfeiler in der Strömung sind, an denen sich andere festhalten können. Danke für all die Impulse und dass das auch uns gilt, dass wir in dir das Leben haben können. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche eine gesegnete Weihnachtszeit.